Ich war Vorsitzender der Arbeitsgruppe Geisteswissenschaften in dem Evaluationsprozess, der vom Wissenschaftsrat durchgeführt wurde, und hatte dabei insbesondere mit den Instituten der Akademie der Wissenschaften der DDR zu tun. Ich bin Historiker, ich kam aus dem Westen. Wenn ich in 5 Minuten etwas Erinnerndes sagen soll, dann habe ich mir vorgenommen, zu 3 Punkten etwas zu sagen. Erstens möchte ich betonen, dass das für mich die Phase meiner Arbeit war, in der ich näher an die Politik herankam als jemals zuvor. Das war auch in der Rückschau ein Tätigkeitsfeld im Überschneidungsbereich von Wissenschaft und Politik. In mancher Hinsicht wurde von uns als Mitgliedern dieser evaluierenden Kommissionen und als Mitglied des Wissenschaftsrats erwartet, mit wissenschaftlichen oder doch wissenschaftskonformen Methoden, also Diskussion, Beurteilung nach Qualität, Abwägung zwischen unterschiedlichen Ansätzen, mit wissenschaftlichen Methoden konnte und musste man politisch-institutionelle Prozesse begleiten, beeinflussen, manchmal gestalten. Das war natürlich eine große Chance, vor allem und besonders. Es war riesige Selbstständigkeit für uns gegeben und keineswegs fühlte man sich als Durchführer vorher getroffener Entscheidungen. Es war tatsächliche Einflüsse auf den Entscheidungsprozess und wie schon heute Morgen Herr Ziller, der zuständige Staatssekretär, zitiert wurde. Es gab große Freiheiten für die Wissenschaftler in diesem Prozess und der gesamte Umgestaltungsprozess wäre sicherlich anders gelaufen, hätten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht in diesem hohen Maße mitgewirkt. Es gab aber auch Probleme. Manchmal hatte ich den Eindruck und habe ich den Eindruck in der Rückschau, dass es auch zu einer Überforderung wissenschaftlicher Verfahrensweisen kommen konnte. Im Eiltempo hatte das zu geschehen. Eine Evaluation in cumulo von Abteilungen, wie Herr Kern heute Morgen schon sagte, oder Herr Mittelstraß, aber doch nicht ohne Absehung der Personen, die zu diesen Abteilungen hinzukamen, in einem sehr großen Tempo, unter einem Zeitdruck, der mir sehr in der Erinnerung geblieben ist. Und manchmal konnte man auch darüber nachdenken, ob nicht doch trotz aller Eigenständigkeit die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch eine Funktion hatten, indem sie vorher getroffene Grundsatzentscheidungen der Politik nicht nur nachvollzogen, sondern ein Stück auch legitimierten. In der Rückschau allerdings überwiegt die Erinnerung an eine Phase, in der ich hauptsächlich im akademischen Bereich, im wissenschaftlichen Bereich vorher gearbeitet hatte, eine Chance zur Mitgestaltung bekam, auf die man rückblickend nicht verzichten möchte. Zweiter Punkt zu den Asymmetrien. Es liegt auf der Hand, es ist uns allen bekannt, wie asymmetrisch das Verhältnis West-Ost in diesem Prozess war. Die Verteilung der Macht, die Zusammensetzung der Gremien, der Stil an den Ortsterminen. Im Grunde urteilten Westler und beurteilt wurden Ostler, und dies mit Existenz und Karriere betreffenden Folgen. Die Zahl der nichtdeutschen Mitglieder in diesen Kommissionen war gering, aus Gründen, über die man reden könnte. Viele wollten auch nicht. Und es war ungeheuer schwierig, viele aus dem Ausland wollten auch nicht. Aber immerhin, so war es. Und das hat Auswirkungen, viel diskutierte Auswirkungen gehabt. Aber ich möchte 2 Punkte hinzufügen. Erstens, das westliche Lager, in Anführungsstrichen, war nicht homogen. Es spielten sich sofort Konkurrenzprozesse innerhalb der beteiligten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus dem Westen ab. Also ich komme aus einem konfliktgeübten Fach der Geschichtswissenschaft und könnte das im Detail beschreiben, wie sich da unterschiedliche Richtungen und Positionen auch in Position zu bringen versuchten und Geländegewinne entweder erstrebten oder zu verhindern versuchten. Das ist das eine. Und das zweite, was mir dann auch nach dem Evaluationsgeschäft für den Wissenschaftsrat in Berlin beim Aufbau des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam und anderen Gelegenheiten auffiel. Die West-Ost-Differenz war das eine. Ost-Ost-Differenzen sind zunehmend wichtig geworden. Ich sage das überhaupt nicht kritisch, sondern eher als eine Beobachtung eines Befundes, den man aber im Kopf haben muss. Nach 4 Jahrzehnten Diktatur wird man dies zu erwarten haben, dass angelegte Konflikte in dieser Zeit der Beendigung der Diktatur nach oben, auf die Oberfläche kommen. Und wir aus dem Westen häufiger dies ja auch nicht so genau kennend, eher zu einvernehmlichen Lösungen bereit gewesen wären, bei Berufungen etwa, aber dann eben sehr nachvollziehbare Konflikte zwischen aus der DDR kommenden Wissenschaftler unterschiedlicher Provenienz und Orientierung herauskam. Dritter Punkt, ganz kurz, Erfolgsgeschichte und ihre Grenzen. Es ist ja heute Morgen schon darüber diskutiert worden, zweifellos insgesamt. Und ich bin überzeugt, dass das auch das Bild in der Wissenschaftsgeschichte ist, was sich herausbildet, eine Erfolgsgeschichte. In unseren Fächern, die wir da zu beobachten hatten, Geistes- und Sozialwissenschaften, eine deutliche Qualitätsverbesserung in diesem Umgestaltungsprozess. Die notwendige Pluralisierung wurde jetzt erst hergestellt. Freiheit, Offenheit, Vereinigung eines komplexen Gebietes. Große Anstrengung, viele Ressourcen, auch viele Ressourcen, was Zeit und Temperament und Engagement angeht. Aber zwei oder drei kurze Einschränkungen zum Schluss. Einige wollten mehr. Es ist heute schon angesprochen worden. Es war die Hoffnung, diese ungewöhnliche Chance auch dazu benutzen zu können, nicht nur das bundesrepublikanische System möglichst rasch und großzügig nach Osten hin auszudehnen, sondern dabei das Gesamtsystem ein wenig zu verändern, zu reformieren. Denn uns allen im Wissenschaftsrat war natürlich auch bewusst, dass es nicht das beste aller möglichen denkbaren Systeme war. Davon ist nur wenig passiert. Und man kann sich rückblickend auch sehr klar erklären, warum nicht. Das ist heute Morgen schon angedeutet worden. Das wenige, was gelang, daran erinnert man sich am liebsten. In meinem Fall, im Falle dieser Kommission, dieser AG, waren es die geisteswissenschaftlichen Zentren, die jetzt so heißen, damals etwas anderer Name, der Versuch, nicht nur Institute abzuwickeln und neu zu verteilen, sondern auch gewisse Institute neu zu bilden mit enger Anlehnung an die Universitäten, aber nicht als Teil der Universitäten, denn das begriff man schnell. Die Idee des WIP, des Wissenschaftler-Integrationsprogrammes, also Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus den Akademieinstituten in die Universitäten hineinzubringen, das war fast chancenlos. Und diese Institute existieren, diese geisteswissenschaftlichen Zentren existieren noch. Ich denke, dass es lohnen würde, eine kollektivbiografische Untersuchung zu versuchen. Personen, die damals ihre Stellung verloren, und es waren sehr viele in diesen Geistes- und Sozialwissenschaften dabei, und nicht alle, die da ihr einen Karriere- und Lebenslaufbruch erfuhren, haben das aufgrund von innerer Verflechtung in das System einerseits oder aufgrund von Kompetenzlosigkeit verdient. Was aus Ihnen geworden ist, in welche Weise sich da Berufe weiterentwickelt haben, wäre ein Untersuchungsthema. Zweifellos ist es so, dass auch weiterhin von einigen mit Bitterkeit auf diese Zeit zurückgeblickt wird. Und das gehört eher zu den Grenzen dieser Erfolgsgeschichte, die es gleichwohl insgesamt gewesen ist.